bist Herr. Und wir danken dir, dass deine Herrschaft kundgetan wird, dass deine Herrschaft nicht nur unsichtbar irgendwo ist, sondern dass du real deine Herrschaft aufrichtest und dass jeder sehen kann, was für ein wunderbarer Gott du bist. Und wir danken dir, Herr, dass du diesen Plan gefasst hast und beschlossen hast und davon nicht abweichen willst, dass deine Herrschaft durch unser Leben sich manifestieren soll. Und Herr, gebrauche diesen Abend, gebrauche diese Lehre, gebrauche diese Worte einfach, das zu befestigen und uns zu motivieren, wirklich das von dir zu erwarten und die nötigen Schritte zu gehen, dass deine Herrschaft durch uns, da wo wir stehen im Alltag, demonstriert und manifestiert wird. Herr, wir danken dir für den Heiligen Geist, den wir einladen. Wir erklären unsere Abhängigkeit und unsere Hilflosigkeit ihm gegenüber. Gott, Heiliger Geist, das, was geschehen muss in uns und dann durch uns, kannst nur du tun. Und wir laden dich ein. Wir sind total wirklich bedürftig, dass du dich unserer annimmst. Und wir wissen um deiner Liebe willen zu uns und vor allen Dingen zur Welt. Du wirst das tun, du wirst das tun. Wir danken dir. Gebrauche diesen Abend, gebrauche diese Worte, um etwas zu bewirken, um einen Schritt nach vorne zu gehen und neue Dimensionen einzuleiten des Reiches Gottes hier auf Erden. Halleluja, wir danken dir, wir danken dir. Amen. Amen. Seid so lieb und nehmt Platz und ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu diesem weiteren Abend in dieser Reihe hier, Botschafter an Christi Stadt. Lasst mich das noch einmal sagen. Ich denke, es ist wichtig, wenn wir uns etwas anhören, gerade bei einem Seminar, dass wir wissen, was bringt uns das, was können wir erwarten, was können wir nicht erwarten. Du kannst erwarten, wenn du diese Serie studierst hier mit uns zusammen, und das heißt wirklich mitarbeiten, mitschreiben, durchdenken und diese Wahrheiten auf sich wirken lassen, anwenden. Wenn du das tust, dann erkennst du einen Weg, den du gehen kannst, wie das Übernatürliche hineinkommt in dein Leben. Nicht nur haben wir diese Wahrheiten schon entdeckt, dass das Übernatürliche, die Demonstration der Kraft Gottes zum Evangelium dazugehört, sondern sogar wir sind unter Auftrag, unter Befehl, das zu tun. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Eine weitere Stelle neben der 2. Korinther 5 ist Johannes 20, 21. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Wir sind gesandt von Jesus in diese Welt zu tun, was er getan hat. Wir sind seine Stellvertreter. So wie Jesus gehandelt hat, sollen wir als neutestamentliche Christen handeln. Und wenn wir entdecken, dass das Gottes normale Arbeitsmethode ist, dass es einfach nicht zu trennen ist, das Evangelium von der Erweisung, von der Demonstration des Heiligen Geistes, dann einfach werden wir in einer kühnen Weise vorangehen. Ich habe gebetet und habe gesagt, oh Gott, ich danke dir für die Wunder und Zeichen, die ich schon in meinem Leben gesehen habe in den letzten Jahren. Ich bin so begeistert, dass ich das sehen durfte. Und der Herr sprach zu mir und sagte, die Zeichen und Wunder sind nicht für dich. Sei dankbar, dass ich die Welt so liebe und darum gebe ich diese Zeichen und Wunder. Als Jesus kam, er tat die Zeichen und Wunder, er heilte und befreite. Und auf einmal sah ich, man kann Johannes 3,16 auch anders lesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er nicht Jesus alleine gab, sondern dass er Zeichen und Wunder gab, dass er Heilung und Befreiung gab. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er etwas tat. Das war nicht eine Liebe, die verborgen blieb in seinem Herzen, sondern sie drückte sich aus mit einem Tun da, wo die Nöte sind. Und wir haben gesagt, dass es hohe Zeit ist, dass wir uns anschauen, was Jesus getan hat, um von ihm zu lernen. Und wir sollen tatsächlich lernen und wir können lernen. Das ist das Schöne und das Neue an der Betonung des Heiligen Geistes seit einigen Jahren. Nicht nur wird betont, die Zeichen und Wunder sind wichtig und haben ihren Platz und ihre Bedeutung, sondern der Heilige Geist tut etwas, was in früheren Jahrzehnten so nicht der Fall gewesen ist. Er lehrt uns, wie wir hineinkommen in diese Dimension. Das ist tatsächlich etwas Neues. Nicht nur Zeichen und Wunder, wir sagen, ja, sicher, da war der Mann Gottes in unserer Gemeinde und da haben wir es auch gesehen, so wir wissen, das ist auch noch für heute. Sondern der Heilige Geist wirkt in der Basis der Christenheit und entflammt sie, entzündet sie und motiviert sie, in diese Dimension hineinzugehen, indem jetzt überall gelehrt wird, was können wir tun, was ist der Weg, um hineinzukommen. Und es gibt einen Weg, das Übernatürliche zu operieren in der Kraft Gottes, kann gelehrt und gelernt werden. Und das ist etwas ganz, ganz Neues. Und ich weiß von etlichen Menschen, die durch dieses Studium dieser Reihe hier wirklich entzündet worden sind und die heute von Gott gebraucht werden und die selber in ihrem Leben Zeichen und Wunder haben. Ich weiß einen Förster im Spessart. Wenn ihr mal da hinkommt, dann müsst ihr ihn besuchen. Autobahnabfahrt Rohrbrunn, Forsthaus Rohrbrunn. Ein Förster wurde geheilt von einem sehr, sehr schlimmen und schmerzhaften Rückenleiden. Er wurde geheilt und zudem gab es auch eine Verformung in seinem Oberkörper. Er hatte als Kind Rachitis gehabt, was die Knochen weich macht. Und er wurde geheilt. Und nach der Heilung am nächsten Morgen, er sagt, das erste Mal, seit er sich überhaupt erinnern kann, dass er schmerzfrei die Nacht verbracht hat und geschlafen hat. Und er ging in den Wald und schleppte Baumstämme. Daraufhin, nachdem er geheilt wurde, durfte er gar nicht schwer heben, aber er war geheilt und er schleppte Baumstämme. Und er war so motiviert, nicht nur von seiner Heilung, sondern von dem, was er gehört hat, dass er losging, dass er beschlossen hat in seinem Herzen, das ist etwas, was Gott für mich hat. Und er ging los und fing an zu beten und er und seine Frau sehen Zeichen und Wunder. Und du kannst nicht erwarten, von diesem Seminar all das zu hören und entschlossen das in Praxis umzusetzen und dann keine Wunder zu sehen. Das kannst du nicht erwarten. Erwarte das nicht von diesem Seminar. Dass du derselbe bist, du hörst alles, du bejahst alles, du tust alles, was ich hier entfalte, was das Wort Gottes sagt, und es werden keine Wunder geschehen. Das kannst du nicht von diesem Seminar erwarten. So, jetzt haben wir klar gemacht, was du erwarten kannst und was du nicht erwarten kannst. Und es fiel mir vor einigen Jahren wie Schuppen von den Augen, dass all die grundsätzlichen Fragen oder die einfachsten Sachverhalte über Jahre mir als Christ niemals vor Augen waren, sie mir nicht gelehrt wurden und ich sie auch selber nicht gesehen habe. Ich habe niemals so sehr in meinem Leben den neutestamentlichen biblischen Jesus gesehen, wie er in den Evangelien andauernd beschrieben wird. Ich weiß nicht, was für ein Jesusbild ich hatte, aber nicht den Jesus der Evangelien. Und es wurde sehr viel über Jesus geredet, aber ich habe nicht das vernommen, was die Bibel sagt über Jesus. Und alle Augenblicke kannst du in den Evangelienstellen lesen, wie diese hier, die seinen Dienst beschreiben. Und ich lese das nochmal etwas Ähnliches. Haben wir schon mal gelesen in Matthäus 4 jetzt, nämlich eine Stelle Matthäus 9. Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheit und alle Gebrechen. Und da das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ich habe das jahrelang nicht gesehen, erstens, dass Jesus aus Liebe und aus Erbarmen Wunder getan hat. Und dass er Verlangen hatte, damals wie heute, Menschen zu finden, die ihm abnehmen, dass das genau das ist, was sie tun sollen. Dass er Menschen ruft in diese Dimension hinein. Und dass das einfach der entscheidende Faktor ist, der das Reich Gottes nach vorne bringt. Und wenn diese Frage wenig behandelt wird, was hat eigentlich Jesus getan? Dann wird noch viel weniger behandelt. Und so ist es mir gegangen. Folgende Frage, die wir uns heute hier vom Worte Gottes anschauen wollen. Wie hat denn eigentlich Jesus diese Taten getan? Wie hat er denn eigentlich geheilt und Dämonen ausgetrieben? Und vielleicht ist es dir auch so gegangen wie mir früher. Die Antwort auf diese Frage, die gar nicht so richtig bewusst gestellt wurde, die Antwort war völlig klar. Natürlich, Jesus hat geheilt, weil er der Sohn Gottes ist. Das habe ich über Jahre geglaubt. Ich war darin so sicher, dass ich dachte, ich könnte das sogar aus der Bibel belegen. Man glaubt ja immer, dass man die Bibel glaubt. Auch wenn man als Christ getäuscht und verführt oder traditionell belehrt ist. Jeder Christ fragt die Christen, jeden Einzelnen, ich will gar keine Gruppierung aufzählen, es ist immer so, man glaubt immer, dass man die Bibel glaubt. Aber wir sollten vorsichtig sein, ich denke, ich weiß nicht, ob ich es hier oder woanders gesagt habe, Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, sprach in neuen Zungen, glaubte an Jesus, hatte Jesus erlebt. Und doch war er auch noch nach Pfingsten traditionell gebunden. Und er brauchte eine Korrektur. Stellt sich an wie der erste Mensch. Jesus hatte schon längst gesagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreaturen. Er steht bei Cornelius und sagt, was soll ich hier tun? Und als die Heiden sich bekehrt haben, er war schockiert, dass sie sich bekehren können, dass sie Kinder Gottes werden. Und er sagt, so erfahre ich nun, dass das Heil auch für die Heiden ist. Jetzt erfährt er es, wo er es sieht. Er hat es nicht kapiert und ergriffen, als Jesus es zuvor gesagt hatte. Und wenn Petrus, der Apostel Petrus, traditionell gebunden war, wir müssen in Rechnung stellen, auch wir könnten traditionell gebunden sein. Und die einzige Möglichkeit, das herauszufinden oder verändert zu werden, ist, indem wir dieses Buch anschauen, indem wir hineinschauen, was das Wort Gottes selber sagt. Und meine traditionelle Antwort auf diese gar nicht gestellte Frage wäre, natürlich, Jesus hat geheilt, weil er der Sohn Gottes war. Er ging umher, dachte ich, und er machte gesund, wen er wollte. Er tat einfach, was er wollte. Er ging halt den, dann wieder fünf nicht, dann wieder den. Und so dachte ich, machte er einfach, was er wollte. Und das ist total nicht, was die Bibel sagt. Absolut nicht. Jesus sagt die Bibel, und ich werde das gleich vom Worte her beschreiben, er konnte keinen einzigen Kranken heilen. Keinen einzigen Kranken konnte Jesus heilen. Genauer gesagt, während der Zeit, als er auf der Erde war. Solange Jesus auf der Erde war, er konnte keine Kranken heilen. Und das sehen wir an den Auswirkungen, wie traditionelle religiöse Gedanken uns prägen und auch blockieren. Denn das Gemeine ist doch dieses. Traditionelle Lehre gebraucht ja das Vokabular der Bibel. Es hört sich christlich an. Und erst an der Stelle, wo wir dann die Ergebnisse anschauen, sehen wir, es sind keine biblischen Resultate. Eine unbiblische Lehre kann niemals biblische Resultate hervorrufen. Biblische Resultate kommen nur durch biblische Lehre zustande. Und biblische Lehre muss biblische Resultate haben. Wenn wir uns anschauen, was das Wort sagt über Zeichen und Wunder, und wir das anwenden, es müssen Zeichen und Wunder in unser Leben kommen. Und seitdem ich das habe, das sind die aufregendsten und interessantesten und schönsten Jahre meines Christenlebens. Und ich möchte diese Dimension nie wieder missen. Und ich sage dir, es wird dir auch gehen. Wenn du das erste Mal siehst, du legst Hände auf und Gott tut Gewaltiges, dann ist alles schon zu spät für dich. Dann bist du festgelegt und entschieden und du bist mit nichts weniger mehr zufrieden. Fast wie ein Süchtiger. Du bist am Haken, du bist dran. Und du weißt, das ist, was ich haben muss. Und das ist, warum ich das mache. Ich erwarte, dass der Heilige Geist diese Worte benutzt und dass du irgendwann zu dem cleveren Gedanken kommst. Mann, wenn das im Leben von Hartwig ist und wenn der Förster und der und der und der, dann ich auch. Dass du sagst, jawohl, was ist der Unterschied? Der macht Fehler, ist ein schwacher Mensch. Ich mache auch Fehler, schwacher Mensch. Wir haben dieselben Voraussetzungen. Also sollte es auch in meinem Leben der Fall sein. Und ich gehe in diese Richtung. Ich bin nicht zufrieden damit, dass wir das Seminar dann irgendwann abschließen und sagen, wunderbar, jetzt haben wir die biblische Lehre über Zeichen und Wunder. Sondern ich möchte, dass du sie hast in deinem Leben. Dass Jesus sichtbar wird und dass du hinausgehst und etwas tust. Und dass Gott verherrlicht wird. Und da ist diese Frage, wie hat Jesus es getan? Ich sagte ganz zu Anfang des Seminars, erst wenn wir wissen, was wir tun sollen und dass wir es tun können, werden wir losziehen und es tun. Niemand von uns liebt es, sich zu blamieren. Niemand von uns liebt es, etwas zu tun, wovon er genau weiß, dass er es eigentlich nicht kann. Wir alle haben genügend Energie und Willen und Entschlusskraft und Fähigkeit und wenn es darauf ankommt, auch Tricks, uns einer Situation zu entziehen, wo wir etwas tun müssen, was wir nicht tun wollen, weil wir wissen oder zumindest befürchten, wir können es nicht tun. Denk an ganz normale Dinge des alltäglichen Lebens. Niemand liebt es, in eine Situation hineingestoßen zu werden, wo er etwas tun soll, was er nicht tun kann oder nicht sicher ist, dass er es wirklich kann. Ist das so? So, du musst wissen, dass du es tun kannst und erst danach wirst du losgehen. Und darum diese wichtige Frage. Unser Vorbild ist ja Jesus. Wie hat Jesus geheilt? Nicht, weil er der Sohn Gottes war, sondern die Bibel lehrt, als er herunterkam, Philipper 2, als er Mensch wurde, da heißt es, er entäußerte sich. Philipper 2, Vers 7. Er entäußerte sich selbst. Er entleerte sich, entkleidete sich all seiner göttlichen Allmacht und Fähigkeit. Natürlich, Jesus als Gott im Himmel, er war fähig, von oben her auf die Erde zu wirken und Wunder zu tun. Aber als er runterkam auf die Erde, ließ er, sagt die Bibel, diese Fähigkeit zurück. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er ließ seine Fähigkeit, Wunder zu tun, oben, als er runterkam. Er sagt in Johannes 5, der Sohn, Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selber tun. Jesus sagt von sich, er kann kein einziges Wunder tun aus sich selbst heraus. Das ist wahrlich etwas anderes als der traditionelle Jesus, den ich gekannt habe. Der Jesus des Neuen Testamentes sagt, er kann nichts von sich selber tun, sondern nur, was er sieht, den Vater tun. Totale Abhängigkeit in dem Erkennen und auch Vollziehen dessen, was Gott der Vater ihm zeigt. Johannes 14, 10, der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Jesus sagt, der Vater ist es, der seine Werke tut. Jesus tat diese Wunder und Heilungen und Wirkungen nicht, weil er Gott war, sondern aus einem ganz anderen Grunde. Denn wir sehen, wenn er seine Wunder getan hätte, weil er Gott war, dann müssten wir erwarten, dass er schon von Anfang an diese Dinge getan hat, dass es normal war in seinem Leben. Und was sehen wir? Bis zu seinem ungefähr 30. Lebensjahr hat er nicht ein einziges Wunder getan, nicht eine einzige Heilung, keine Machttat, keine übernatürlichen Dinge, keine Geistesgaben, nichts war in diesem Leben von Jesus an Übernatürlichem manifestiert. Ich rede nicht jetzt von seinem Charakter, von seinem Lebensstil, sondern von den Taten, von den übernatürlichen Taten durch ihn. Keine einzige. Du sagst, wie kann man das so genau wissen? Weil die Bibel es uns sagt. Als Jesus in Johannes 2 das Wasser auf der Hochzeitsfeier zu Wein verwandelt, das sagt Johannes, dies ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Das allererste übernatürliche Zeichen, das Jesus tat, war auf der Hochzeit, dass er Wasser zu Wein verwandelte. Das war das erste. Und übrigens ein zweiter Gedanke, der das auch noch abstützt, ist mir gekommen, als ich darüber nachdachte. Wenn Jesus, sagen wir zu seinem 20. oder 25. Lebensjahr, die Fähigkeit und die Kraft gehabt hätte, Wunder zu wirken. Er es aber nicht getan hat, weil ja Johannes unter der Inspiration des Heiligen Geistes sagt, dass er es nicht getan hat. Er hat es erst getan in Johannes 2 und das war ungefähr in seinem 30. Lebensjahr, etwas nach seiner Zeit, wo er am Jordan getauft wurde und der Heilige Geist auf ihn kam. Hätte er vorher heilen können, sagen wir mit 25 Jahren, und hat es nicht getan, hätte er gesündigt. Denn das Wort Gottes sagt, wer Gutes weiß zu tun und tut es aber nicht, dem ist es Sünde. Wenn er hätte heilen können und er sagt, nein, ich tue es lieber nicht, dann hätte er gesündigt. Und das Wort Gottes sagt, er war ohne Sünde. Jesus war der vollkommen ausgelebte Wille Gottes, rein, makellos, ohne Sünde. Erst als dieses entscheidende Ereignis kam, als der Heilige Geist auf ihn herabkam und sich mit ihm verband, und das war ja nicht irgendwie ein Fluidum oder eine unpersönliche Kraft, ein Etwas, sondern es war die zweite Person der Gottheit. Stell dir mal vor, jetzt ist schon da oben nur noch einer. Jesus ist unten. Jetzt kommt die nächste Person der Gottheit dazu. Gott, der Heilige Geist, unsichtbar ohne Körper. Und die beiden verbinden sich und gehen eine Partnerschaft ein. Und von dem Moment an, wo das der Fall ist, und dazwischen kommt noch ein Ereignis, auf das ich jetzt im Moment hier nicht eingehen will, wie Jesus zusammen mit dem Heiligen Geist und dem Worte Gottes diesen Kampf Satans, gegen Satan gewann, wo er Satan durch das Wort Gottes überwand. Danach fing er an zu dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist war der entscheidende Faktor. Jesus wirkte durch den Heiligen Geist. Er wirkte nicht Kraft seiner Gottheit, denn er selber sagt, ich meine, wenn es einer wissen muss, wie Jesus die Wunder getan hat, ist es Jesus selbst, nicht wahr? Und er sagt, wie er die Wunder getan hat. Denkt an Lukas 4, als er in Nazareth predigte. Was sagt er den Leuten? Nicht, ich tue die Wunder, weil ich Gott bin und von göttlicher Herkunft bin, weil die Kraft Gottes einfach von Natur aus in mir wohnt. Nein, er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Der Geist des Herrn hat mich gesalbt, den Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, den Gefangenen zu predigen, dass sie los sein sollen, den Blinden, dass sie sehend werden, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus sagt, das ist der Heilige Geist, der diese Dinge tut. Nicht ich selbst, sondern der Heilige Geist hat mich ausgerüstet. Und an einer anderen Stelle, als es gerade um den Befreiungsdienst ging und Jesus Dämonen ausgetrieben hat, da sagt er, er treibt die bösen Geister durch den Geist Gottes aus. Er treibt nicht die bösen Geister aus, weil er der Sohn Gottes ist, sondern weil er eine Partnerschaft hat mit Gott, dem Heiligen Geist. Und da gibt es eine ganz schöne Aufteilung, eine ganz, ganz einfache Aufteilung. Und wenn wir die verstehen, dann haben wir die Grundidee eines Wunders verstanden. Vielleicht kommt das dem einen oder anderen ein bisschen kompliziert vor. Ich meine, irgendwie hört sich das ja umständlich an. Da ist Jesus und er ist Gott im Himmel, er kann tun auf der Erde, was er will, hat alle Macht. Kommt herunter mit dem Ziel, Menschen zu helfen, aber lässt seine Macht zu Hause. Kann nichts tun, dann kommt die zweite Person, der Gott hat, hinterher und muss ihm das geben, was er vorher schon im Himmel hatte. Ja, hätte er doch das Gleiche mitbringen können. Hätte der andere oben bleiben können. Aber da gibt es einen Grund, dass wir die Grundlage sehen für unser Leben. Solange ich die traditionelle Antwort hatte, Jesus hat geheilt, natürlich, weil er der Sohn Gottes ist, wusste ich auch ganz genau, warum ich nicht heilen kann. Aber als ich gesehen habe, Jesus konnte nicht heilen. Und erst als der Heilige Geist kam und er sich mit ihm verband, und ich über diese einfache, aber so fundamentale Wahrheit nachdachte, hat es bei mir gedämmert. Und ich habe irgendwann plötzlich, kam es herauf, diesen Heiligen Geist, den Jesus empfangen hatte, der auf Jesus kam, durch den Jesus gewirkt hat, dieser Heilige Geist ist auch zu mir gekommen. Derselbe Heilige Geist ist zu mir gekommen. So, wenn im Leben von Jesus der Heilige Geist der ausschlaggebende Faktor ist, und eins weiß ich natürlich genau, ich bin nicht der ausschlaggebende Faktor. Dann muss es auch bei mir der Heilige Geist sein. Wer sonst? Und der Heilige Geist kommt in unser Leben, sagt Jesus, um einfach das zu tun. Er befähigte Jesus zu heilen und Wunder zu wirken, Dämonen auszutreiben. Und er kommt in dein Leben, um dieselben Resultate zu bringen. Und das ist, was Jesus sagt. Und wenn wir diese Kombination verstehen, wie wirkte der Heilige Geist durch Jesus? Nun ganz einfach. Es gab eine ganz klare Aufteilung, die nicht schwer zu verstehen ist. Jeder abgebrochene Hauptschüler wird das verstehen können. Da gibt es beim Wunder zwei Anteile. Den menschlichen Anteil und den göttlichen Anteil. Und die Aufteilung war ganz einfach. Jesus tat den menschlichen Anteil. Er sprach Worte, er legte Hände auf, er tat etwas. Und Gott, der Heilige Geist, tat die Dinge, die Jesus nicht tun konnte. Ganz einfach. Das ist nicht kompliziert. Und wenn wir uns auf das beschränken, was wir tun sollen und auch tun können, Gott erwartet nichts Dolles von uns, sondern ganz normale Dinge. Zu sprechen, Hände aufzulegen oder ein paar Dinge zu tun. Mehr erwartet nicht. Das sind alles Dinge, die wir tun können. Und der Heilige Geist wird das bestätigen und benutzen und gebrauchen und das Übernatürliche tun. Aber was wir oftmals tun, wir tun diesen menschlichen Teil nicht Und wir erwarten, dass Gott irgendwie so über uns kommt oder durch uns strömt oder irgendwie am besten ganz ohne unsere Beteiligung irgendwo einfach ein Wunder wirkt. Und dass er das auch noch abnimmt, was wir eigentlich tun sollten. Und ein Wunder ist eine Kombination. Es ist eine Partnerschaft. Es ist eine Zusammenarbeit, eine Koproduktion zwischen einem Menschen, der hingegeben ist und willig ist, dem Heiligen Geist zu folgen, und zwischen Gott, dem Heiligen Geist. Und es wird jedes Mal so sein, dass der Heilige Geist von uns nur erwartet, was wir tun können. Und wir brauchen Vertrauen zu ihm, um das, was wir tun sollen, was absolut einfach ist. Fast alle Christen haben Hände. Fast alle Christen, wenn sie sehen können, wissen auch, wo der Körper eines Menschen ist. Jeder Christ, der Hände hat und sehen kann, kann seine Hand nehmen und auf den Körper eines Kranken legen. Jeder Christ, der diese Grundvoraussetzung hat, dass er ist jetzt blind oder hat keine Hände oder so, kann das tun. Aber die wenigsten Christen tun es. Weil einfach das Fundament fehlt, diese Gewissheit fehlt, dass sie dazu ausgerüstet sind. Und lasst uns jetzt studieren. Lasst uns studieren, was Jesus sagte. Jetzt haben wir ein bisschen gesehen, was Jesus getan hat, wie er es getan hat. Und übrigens noch eine weitere Stelle, Petrus, dann haben wir drei Stellen, die dasselbe aussagen. Jesus tat es nicht aus sich selbst heraus, sondern durch den Heiligen Geist. Petrus sagt genau dasselbe. Gott hat diesen Jesus von Nazareth gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergegangen, hat gesund gemacht und wohlgetan alle, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Apostelgeschichte 10, 38. Okay, schauen wir hinein. Was sagte Jesus über das Wirken des Heiligen Geistes, über das zukünftige Wirken des Heiligen Geistes im Leben seiner Jünger, die damals mit ihm waren, und grundsätzlich im Leben aller seiner Nachfolger. Jesus hat Dinge gesagt. Er hat über die Zukunft der Christenheit gesprochen und er hat ganz klar Dinge beschrieben, was der Heilige Geist im Leben des Gläubigen tun würde. Und es ist nun einmal so, dass der Glaube, oder nennen wir es anders, innere Gewissheit und der Mut, aufgrund dieser Gewissheit zu handeln, kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und es reicht nicht aus zu sagen, ja, ich merke, ich bin so begrenzt und so unfähig und unwillig, Gott zu vertrauen und dem Heiligen Geist Raum zu geben. Das festzustellen kann ein guter Start sein, etwas zu tun, zu lernen, zu vertrauen, zu lernen, verfügbar zu sein. Und es ist jedes Mal so, wenn der Heilige Geist wirkt und er möchte durch dich wirken, da gibt es eine Situation, wo du dich entscheiden musst. Will ich oder will ich nicht? Jedes Mal ist es so. Und jedes Mal hast du diesen Kampf einfach von Zweifel und von deinem Verstand, der dich da raushalten will und irgendwie lieber dich überreden möchte, dir nicht die Finger zu verbrennen, eine ruhige Kugel zu schieben. Jedes Mal ist es so. Und du musst entscheiden, folge ich meinem Herzen oder folge ich meinem Verstand? Jedes Mal ist es so. Und wenn du diesen Unterschied kennengelernt hast, zwischen deinem Herzen, da wo der Heilige Geist wirkt, und deinem Verstand, wenn du den kapiert hast, diesen Unterschied, dann wirst du vorangehen. Jemand sagte zu mir, weißt du, ich habe immer so schreckliche Gedanken von Zweifel. Ist das nicht furchtbar, dass ich das habe? Ich sage, das ist nicht furchtbar, das ist wunderbar. Wieso ist das wunderbar? Ich sage, erinnere dich an die Zeit, als du noch kein Kind Gottes warst. Hattest du da Gedanken von Zweifel, die dich geplagt haben, ob Jesus wirklich dich erlöst hat oder irgendetwas? Nein, niemals. Ich sage, die Zweifel, die jetzt kommen, sind der beste Beweis dafür, dass du Kind Gottes bist. Denn was sagt dein Herz dazu? Ja, dein Herz leidet, dass diese Dinge da sind. So, das ist nicht von dir. Wenn es von dir wäre, du würdest jubeln. Aber da du nicht jubelst, sondern darunter leidest, ist das ein Beweis dafür, dass das eine andere Welt ist, die dich plagt, die nicht zu dir gehört. Und so hatte das diese Person noch gar nicht gesehen. Mitarbeit mit dem Heiligen Geist bedeutet, ihm zu vertrauen, eine Partnerschaft zu haben und zu hören und dieses Vertrauen wirklich auf ihn zu setzen. Und ich habe da sehr, sehr interessante und schöne Dinge erlebt in dieser Hinsicht. Manchmal war es eine ganz, ganz kleine Gruppe nur, die gegenwärtig war. Und der Heilige Geist sprach etwas ganz Präzises zu mir. Und dann reagiere ich nicht sofort, sondern ich lasse das erstmal sacken. Und ich bete und ich versuche manchmal sogar noch irgendwie da rauszukommen und das abzuwälzen. Aber ich bete. Und manchmal sind das so kleine Gruppen gewesen, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich zutrifft, sehr, sehr, sehr gering war. Gerade neulich war ich in einer Gruppe, keine 20 Personen waren anwesend. Keine 20. Und der Heilige Geist sprach ganz deutlich zu mir, jemand ist da mit einer Eierstockentzündung. Und ich schaute herum und wollte gucken, ob wer das sein könnte und sortierte erstmal alle Männer aus. Und dann blieben noch ein paar Frauen übrig und dachte, wer könnte das sein? Aber mit Anschauen kam ich nicht weiter, sogar indem ich nach außen schaute, verblasste dieser Eindruck. Aber ich ging dann wieder zum Herrn und betete im Heiligen Geist und dann kam das wieder stark. Und ich sage, soll ich darauf eingehen oder nicht? Soll ich das sagen oder nicht? Und der Heilige Geist sagte zu mir, wenn du diese Heilung jetzt von mir angeboten bekommst, sie zu geben als ein Geschenk für jemand anders, wird der andere dankbar sein und fröhlich sein und zufrieden sein und begeistert sein, dass du sie gibst oder nicht? Ich sagte, ja, ganz sicherlich, wenn diese Person da ist, sie wird sehr begeistert und dankbar sein. Er sagte, okay, worauf wartest du? Und ich sagte, ja, ich weiß, du bist so geistlich und so stark, du hättest sofort darauf reagiert und gesagt, das sagt der Herr und rums, bums, wärst du vorangegangen und die Sachen wären abgelaufen. Aber so einfach ist es manchmal nicht bei mir. Und ich sagte, Herr, hier sind 20 Leute, vielleicht die Hälfte Männer, bleiben noch 10 übrig. Und dann erlebe ich das, wie liebevoll und mit so viel Verständnis und doch Autorität der Heilige Geist einfach spricht. Und dann habe ich mich durchgerungen und habe das gesagt, hier ist eine Person mit dieser Krankheit. Sofort meldet sie an, ja, ich habe gebetet, dass Gott das offenbar macht. Jetzt bin ich dran. Kam nach vorne und wir beteten. Und natürlich kann man das nicht sofort abbrechen wie andere Heilungen oder so, sondern das ist einfach erstmal beim Händeauflegen nichts weiter festzustellen, außer dass die Kraft des Heiligen Geistes wirkte. Viele Male bekam ich Eindrücke oder Worte. Ich habe keine Visionen oder irgendwie Bilder oder irgendwas, sondern ich bekomme alles in Wortform. Und der Heilige Geist gab mir Namen von Krankheit und ich war nicht sicher, gibt es diese Krankheit überhaupt? Und dann haben wir Anbetung und das Schöne ist, dass ihr dann alle die Augen zumacht. Und dann laufe ich runter von der Bühne und suche irgendeinen Medizinstudenten oder Doktor und sage, hör mal, gibt es die und die Krankheit? Und er sagt, ja, natürlich. Und dann gehe ich wieder hoch und sage, der Herr ist hier und er zeigt mir, er möchte jemanden heilen von sowieso. Und ich habe das etliche Male getan. Und einmal war ich wieder im Zögern, so im nach Kampf ist so viel gesagt, aber irgendwie so im Abwägen und Warten und so weiter. Und ich hatte wieder ein Wort. Und ich wollte das checken wieder mit meinem Medizinstudenten. Und da sprach der Heilige Geist zu mir. Sagt, wie viele Male hast du das schon erlebt? Oh, ich sage, eine ganze Reihe von Malen. Und er sagte zu mir, war ein einziges Mal das, was ich dir gegeben habe, verkehrt? Irgendwie eine Erfindung oder aus deinem Verstand oder deiner Fantasie oder sowas. War ein einziges Mal das verkehrt? Ich sage, niemals. Und er sagte, okay, dann wie lange willst du das weitermachen? Und ich sagte, nur noch jetzt und geh wieder runter. und fragte wieder den Studenten. Aber ich glaube, der Heilige Geist ist, er ist begeistert, wenn wir überhaupt willig sind zu handeln. Ich weiß, es kann Zeiten geben, wo er etwas von uns erwartet und wo er sehr präzise spricht und was er sagt, hat dann auch Gewicht. Es kommt nicht so ganz in dieses Thema, aber ich kann mich erinnern, es gab eine bestimmte Toleranz einer Sünde gegenüber in meinem Leben. Ich wusste, dass es verkehrt ist. Ich habe damit rumgespielt und dann gab es eine Situation, wo ich betete und ich spürte ganz, ganz deutlich, ohne eine Stimme zu hören, aber so in meinem Herzen, dass der Herr einfach in meinem Herzen zu mir sprach. Und er sagte etwas Wunderbares, mit so viel Liebe und Geduld und Sanftmut und Autorität, alles zusammen. Und er sagte zu mir, Hartwig, das war das letzte Mal. Und da war so ein Glauben drin und so eine Autorität. Er sagte nicht, was passiert, wenn es nicht das letzte Mal ist. Er sagte, das war das letzte Mal. Und so war es. So war es. Ich habe nicht gewagt, noch einmal damit rumzuspielen. Es war so straight, so... Ich sage, ja, jawohl. Und der Heilige Geist möchte zu uns reden, er möchte mit uns arbeiten. Und wenn wir lernen, ihm zu vertrauen, wird er wirken durch uns. Und wir können lernen, ihm zu vertrauen, indem wir hören, was Jesus sagt. Es gab Zeiten in meinem Leben, vor einigen Jahren, ich habe gesagt, ich höre nie den Heiligen Geist. Zu mir redet er nicht. Ich weiß nicht, was er will. Ich verstehe das alles nicht. Die anderen bekommen Offenbarung, ich bekomme nichts. Aber nur das festzustellen, dass du nichts bekommst und zu sagen, er redet nicht zu dir, wird niemals deinen Glauben aufbauen zum Heiligen Geist. Dein Vertrauen wird niemals steigen, indem du immer den Status quo nur zitierst und nennst. Lass uns hineinschauen, was Jesus sagte über den Heiligen Geist. Und nimm das für dich persönlich. Er sagte über den Heiligen Geist in deinem Leben. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Als die Jünger zusammen waren, nach der Auferstehung, die 40 Tage, er lehrte sie über das Reich Gottes. Und er sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Wenn er kommt, werdet ihr Kraft empfangen. Und dieses Wort Kraft, was dort benutzt wird, heißt Dynamis. Unser Wort Dynamit kommt daher. Oder Dynamo. Kraft bekommen wir, wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Oder hier erstmal nur in Bezug auf die Jünger von damals. Bei weitem nicht alles nur Apostel, es waren 120 beieinander, auch Frauen. Und Jesus sagte, ihr, er sagte nicht ihr 12 Apostel, sondern er sagte, ihr, alle zusammen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist kommt auf uns, um Jesus zu bezeugen, um Beweise zu liefern. Wir müssen Beweise liefern, dass Jesus der Herr ist. Habe ich euch letztes Mal vom Pharao erzählt? Wer war hier und hat nicht geschlafen? Habe ich vom Pharao gesprochen? Als Mose zu Pharao kam, sagte er, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse? Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse? Und er brachte diese großspurige Antwort deswegen, nicht weil er so süchtig war nach Zeichen und Wundern, sondern weil er ein ganz normaler Mensch war. Und weil Mose die Hälfte seines Auftrages vergessen hatte. Mose hatte den Auftrag, hinzugehen, eine Botschaft zu bringen, und Mose hatte den Auftrag, diese Botschaft zu demonstrieren mit Zeichen und Wundern. Und Gott hat ausdrücklich zu Mose gesagt, wenn du hingehst zum Pharao, sieh zu, dass du all die Zeichen tust, die ich in deine Hände gegeben habe. So, wer hatte jetzt die Verantwortung, Wunder zu tun? Mose, zumindest aus der Sicht Gottes. Vielleicht für einen Christen sehr schockierend, dass Gott die Verantwortung, Wunder zu tun, auf einen Menschen legt. Wir haben einen so souveränen Gott, der ist so souverän, dass er all die Dinge, die wir eigentlich tun sollten, nach dem Wort er auch noch übernimmt. Das sind die souveränen, die Lehren über die Souveränität Gottes. Da ist Gott so souverän, dass unsere kleinen Taten des Gehorsams alle ausgeklammert sind. Die sind alle wegtheologisiert. Ja, das ist der Grund für diese Lehre. Gott ist souverän. Wenn er ein Wunder tun möchte, dann wird er es sicherlich tun. Und wenn er keine Wunder tut, dann liegt es einfach nur daran, dass er keine tun wollte. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott sagt zu Mose, ich habe die Wunder in deine Hände gelegt. Mose, du bist dran, wenn du zum Pharao gehst. Sieh zu, dass du es nicht vergisst. Warum hat Gott Mose erinnert daran? Weil Mose ein Mensch war, genau wie wir. Und weil Mose die Tendenz hatte, all das, was unangenehm und peinlich war oder irgendwie rein menschlich irgendwie nach Katastrophe roch, zu umgehen. Eine Botschaft nur gut, das kann man noch bringen. Aber Zeichen und Wunder tun vor dem Pharao, das wollte er nicht. Und Gott sagt dann, muss dann mit Mose nochmal sprechen, alles nochmal durchsprechen und ihn an den ganzen Plan erinnern. Gott sagt zu Mose, wenn der Pharao sagt, weist euch aus durch ein Wunder. So Gott weiß, wie Pharao denkt. Und Gott sagt, wenn er das sagen wird, weist euch aus durch ein Wunder. Was dann? Dann sollst du nicht sagen, Mose, Pharao, du musst eben glauben, wir haben jetzt die Glaubensbewegung und weißt du, nur Glauben zählt, Glauben und Glauben und Glauben. Nein, Gott hat zu Mose gesagt, dann gib ihm das Wunder. Gib es ihm. Gib's ihm. Das ist, was Mose gesagt hat. Er sagte, dann nimm deinen Aaron und lass ihn den Stab auf den Boden werfen und es wird das geschehen, was du zuvor gesehen hast. Hier sehen wir übrigens, Gott hat es Mose gegeben, plötzlich kann es schon Aaron. Was lernen wir daraus? Wunder sind ansteckend. Wenn es einer kann und man ist etwas mit dem näher irgendwie in Kontakt, dann färbt das ab oder steckt an, springt über. Und es kommt auch in unser Leben. Weist euch aus durch ein Wunder. Und so hat nicht nur Pharao geredet, so redet auch Paulus. Dieses Bringen zum Gehorsam. Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen sollte, sagt Pharao. Und Paulus sagt in Römer 14, die Heiden zum Gehorsam bringen durch Zeichen und durch Wort und Werk, durch Kraft der Zeichen und Kraft des Geistes. So er sagt, dass die Heiden zum Gehorsam gebracht werden müssen, nicht alleine mit der richtigen Botschaft, sondern mit der richtigen Methode. Und dies nach dem Worte Gottes, dass Zeichen und Wunder geschehen. Nicht nur durch den wunderbaren Apostel Paulus, sondern durch dich. Und gewöhn dir an, dich selber zu sehen, deine Verantwortung, deine Fähigkeit, deine Aufgaben zu sehen, wie Gott sie sieht. Gott sagt, dass du gerufen bist, Wunder zu tun. Du bist gerufen, natürlich nicht alleine. Keiner von uns kann Wunder tun, das ist ganz klar. Und der Tatsache können wir uns ganz entspannen. Wir können das nicht von alleine. Aber Gott will es mit uns tun. Und er braucht unsere Willigkeit, er braucht unsere Gewissheit und unsere Entschiedenheit, dass wir vor diesem Auftrag nicht kneifen. Ich war einmal auf einer Straße, im Straßeneinsatz, vor einigen Jahren. Und hat ein kleines Mädchen geistlich mich sehr, sehr tief erschüttert. Ein kleines Mädchen, sie war vielleicht 10 Jahre eher, schätze ich, jünger, alt, ein Türkenmädchen. Und wir brachten die Botschaft von Jesus und sie hörte sehr interessiert zu und eine sehr, sie dachte mit, man merkte das, wie das nicht irgendwie so an ihr vorbeirutschte oder irgendwie, wie sie spottete oder so. Und sie sagte etwas ganz, ganz Erstaunliches zu mir. Sie sagte, hast du etwas, was mir beweist, dass das, was du sagst, wahr ist? Kannst du mir beweisen, dass es so ist? Ich sage, wie meinst du das beweisen? Jesus ist der Herr und er ist auferstanden von den Toten. Nein, Worte, sagt sie, meine ich nicht. Kannst du mir das beweisen? Und ich fragte ein paar Mal nach, wie sie das meint. Ich wusste ganz genau, wie sie es meinte. Und ich wollte nicht sagen, dass ich es nicht kann. Und da sagte sie etwas ganz Erstaunliches zu mir. Sie sagte, und das war nicht irgendwie so abfällig oder dahingeworfen oder dass sie ihre Entschuldigung hatte, sondern da war so eine Traurigkeit drin. Sie sagte zu mir, nun, wenn du mir nicht beweisen kannst, wenn du nichts hast, was mir beweist, dass du recht hast, dann gehe ich jetzt wieder spielen und mag das nicht weiter hören. Und ich war so erschüttert. Und ich habe gesehen, wir können uns den Mund fusselig reden. Und wir können machen, was wir wollen, wenn wir nicht tun, was die Bibel sagt. Wir werden nichts Großes bewerkstelligen. Wir brauchen etwas, was demonstriert, dass wir von Gott sind. wie Jesus als von Gott erwiesen war, mit Zeichen und Wundern, genauso auch wir. Wir müssen bestätigt sein von Gott. Unbedingt, unbedingt. Und das ist, was Jesus sagt. Ihr werdet Kraft empfangen. Und dadurch, weil ihr Kraft habt, die Kraft nämlich Wunder zu wirken. Sofort dachten die Jünger an all die wunderbaren Ereignisse zurück in den vergangenen 3 Jahren, wo Jesus Wunder tat. Und dann wird immer dieses Wort Dynamis gebraucht. Welch mächtige Taten durch seine Hände. Wie viel Dynamit in seinen Händen? Das ist, was sie da sagten. Dynamis in seinen Händen, durch seine Hände. All diese Ereignisse, immer steht dieses Wort Dynamis, Dynamis, Krafttaten. Und jetzt sagt Jesus seinen Jüngern, seht, ich gehe jetzt, aber ihr werdet Dynamis bekommen. Ihr bekommt die Kraft, Wunder zu wirken. So, sie wussten, was das bedeutet. Sie wussten, sie werden befähigt, Wunder zu wirken. Und das ist der Unterschied zu uns und zu mir. Als ich den Heiligen Geist empfing, ich war ein halbes Jahr gläubig, hatte eine sehr radikale Bekehrung erlebt. Gott hat mich verändert und herausgeholt aus der Finsternis. Aber ich hatte keine weitergehende Lehre und ich wusste nicht viel über den Heiligen Geist. Und als ich den Heiligen Geist bekommen hatte, alles, was ich wollte, ist mein routiniertes, eingefahrenes, langweiliges Gebetsleben beleben. Ich merkte, dass ich an einen Punkt gekommen war, wo ich mir selber nicht mehr beten zuhören konnte. Ich hatte keine Lust mehr zu beten, weil ich schon wusste, was ich bete. Kennst du das auch? Ich wusste schon, was ich bete. Darum dachte ich, na, für was soll ich das nochmal beten? Ich habe dasselbe gestern gebetet. Meine Gebete langweilen mich. Da war kein Pep drin, kein Feuer, keine Begeisterung. Da fehlte etwas. Und ich merkte, etwas muss geschehen. Und so streckte ich mich aus nach dem Heiligen Geist und ich bekam die Taufe in den Heiligen Geist und fing an, in neuen Sprachen zu beten und zu sprechen, wie das auch in der Bibel der Fall ist. Aber etwas Entscheidendes ist der Unterschied zu dem, was die Jünger erlebt haben. Jesus hat ihnen gesagt, wofür sie den Heiligen Geist bekommen. Und man hatte vergessen, mir zu sagen, wofür ich ihn bekommen hatte. Ich hatte jetzt den Heiligen Geist, denselben Heiligen Geist, durch den Jesus Wunder gewirkt hat. Und ich wusste nicht, wozu ich ihn habe. Ich wusste nicht, was ich dadurch tun kann. So, das war ein tragisches Ereignis in einer Weise. Ich dachte, den Heiligen Geist empfängt man, dass man besser beten kann und dass man locker wird in der Anbetung und die Beine schwingen kann und dass alles irgendwie charismatisch wird. Ich dachte, das ist, wofür man den Heiligen Geist bekommt. Und alles, was ich dachte, wofür man den Heiligen Geist bekommt, habe ich getan. Ich kriegte meine Arme hoch, ich wurde locker in den Beinen und es wurde charismatisch und so weiter. Aber man hatte vergessen, hey, was du jetzt hast, ist die Kraft, Dämonen auszutreiben. Es ist die Kraft, Wunder zu wirken, auf Kranke die Hände zu legen und Gott wird jetzt kommen und wirken. Man hat das glatt vergessen, mir das zu sagen. Und weißt du, da sehe ich, wie notwendig Lehre ist. Über 6 Jahre lief ich durch die deutschen Lande, voll des Heiligen Geistes, fähig, Dämonen auszutreiben, fähig, auf Kranke die Hände zu legen, dass Gott bereit war zu heilen. Und über 6 volle Jahre tat ich nichts von dem. Ich tat nur das, wovon ich überzeugt war, dass ich es tun konnte. Die Hände hoch, in neuen Zungen singen und locker mit den Beinchen. Das ist alles, was ich wusste, was ich tun konnte. Ja, das ist wirklich wahr. Ich hatte den Heiligen Geist und ich wusste nicht, wofür. Und weil ich nicht wusste, wofür, habe ich es nicht angewandt. Und Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen zum Heilen, Kraft, Dämonen auszutreiben. Und als ich herausfand, wofür ich den Heiligen Geist empfangen hatte, dauerte es kein halbes Jahr, als ich in diesen neuen Gedanken anfing zu leben, bis ich die ersten Dämonen jagte. Kein halbes Jahr hat es gedauert. Aber jahrelang lief ich rum mit einer Explosivkraft in mir und es gab niemals Erschütterungen, niemals habe ich hineingelangt in die unsichtbare Welt und dort etwas bewirkt, niemals. Weil ich nicht willig war? Nein, weil ich nicht wusste. Ich wusste es nicht. Ich habe gedacht, Dämonen austreiben, das können irgendwelche Exorzisten. Ich meine, die brauchen nicht unbedingt von irgendeiner Kirche ein Papier, aber ich dachte, das sind besondere Menschen, die Gott irgendwie besonders gerufen hat und ausgerüstet hat und die können das tun. Das ist, was meine Überzeugung war. Ich dachte, heilen können die, die die Gaben der Heilungen haben. Und ich habe die Worte, die Jesus gegeben hat, einfach ignoriert. Jesus sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke tun. Ich habe das ignoriert, ich hatte meine eigene Theologie darüber. Ich habe gedacht, man müsste Apostel sein oder im ersten Jahrhundert gelebt haben oder eine besondere Berufung haben oder Gott müsste gesprochen haben oder irgendetwas. Und ich hatte das in mir und ich habe es niemals herausgelassen. So, wir müssen wissen, warum, für was haben wir den Heiligen Geist empfangen. Jesus sagt, Kraft, um die Auferstehung Jesu zu demonstrieren. Der Heilige Geist ist in unser Leben gekommen, damit er mit uns zusammenarbeiten kann und wir erleben, wie er das Wort, das wir austeilen, bestätigt und dadurch Menschen hereinholt, dadurch Menschen motiviert oder ihnen die Augen auftut über die Realität. Und wir erreichen, wenn wir gehorsam dem Heiligen Geist folgen, wir können in Minuten etwas erreichen, was wir aus unserer eigenen Kraft nicht in Stunden oder Tagen oder vielleicht noch länger erreichen könnten. Lass mich diese eine Sache erzählen. Ich habe es schon in der Gemeinde erzählt. Ich weiß das, aber ich will es wieder erzählen, weil das eines der schönsten Dinge ist, die ich jemals erlebt habe. Wie die Kraft Gottes wirkte und wie einfach in einem Bruchteil von Zeit Großes passiert ist. Ich war mit Frank in Osteuropa und wir beteten. Ich hatte ein Seminar zu halten und der Heilige Geist in meinem Herzen wirkte und motivierte mich und sagte, ihr müsst das demonstrieren. Es muss etwas geschehen, sonst werden die Gläubigen das nicht annehmen und sagen, ja, das ist für Amerika. Ich habe das auch immer gedacht. Wieso haben die das in Amerika? Ich habe doch denselben Heiligen Geist empfangen. Und ich habe dann immer später jetzt meinen lieben Geschwistern in der DDR und woanders gesagt, ich sage, ihr habt keine Ostausgabe vom Heiligen Geist empfangen. Ja, wie wisst, was eine Ostausgabe ist? Nehmt hier ein Auto und eine Ostausgabe wäre ein Trabant. Ja, es sieht in vielen Dingen ähnlich aus, aber es sind doch Welten dazwischen. Das ist eine Ostausgabe. Ich sage, ihr habt nicht eine Ostausgabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wir gingen über diese Straßen dort und ich merkte, wie der Heilige Geist uns motivierte. Und ich sagte, hier irgendwo ist ein Wunder. Lass uns jetzt alles vergessen, unser Restaurant. Wir steuerten gerade ein wunderbares Restaurant an, das wir schon kannten. Und ich sagte, jetzt vergessen wir das. Lass uns wirklich offen sein für das, was jetzt passiert. Und wir liefen dort rum in dieser Fußgängerzone und hunderte von Menschen liefen da rum. Und ich sagte, irgendwo ist jetzt dieses Wunder. Irgendwo ist es. Und wir beteten im Heiligen Geist, wir liefen dort rum. Und dann plötzlich standen wir vor einer Gruppe von Menschen, 4 Menschen. Und der Mann lief nicht normal und er zog sein Bein so nach und hinkte. Und dann stellten wir fest, dass sie auch noch Deutsch sprachen. Sie waren deutsche Touristen in jenem osteuropäischen Land. Und wir kamen ins Gespräch und nach einer Weile dann sprach ich über sein Bein und sage, was ist mit dem Bein los? Weil ich hatte vorher auch gesehen, dass er einen orthopädischen Schuh hat, eine Schuherhöhung. Und ich dachte, das wird eine ganz leichte Sache sein, weil Beine auswachsen, das ist ja keine große Geschichte. Und dann erzählte er etwas, was mein Herz sinken ließ. Er erzählte, dass er vor 17 Jahren im Militär einen Schuss abbekommen hatte. Da war ein Soldat betrunken rumgelaufen mit seiner Maschinenpistole und hat da rumgeballert und hat ihn in die Hüfte geschossen. Und er wurde mehrfach operiert. Und der letzte Stand nach den Operationen war der, dass diese Knorpelschicht in der Hüftpfanne verschwunden war, nicht mehr da war und der Hüftkopf war in dieser Hüftpfanne eingewachsen und darum konnte er das Gelenk nicht beugen. Und das hat er seit 17 Jahren und mein Herz sank, als ich das hörte. Und mein lieber Frank, der mit mir war, spürte eine außerordentliche Führung, jetzt sich etwas anderem zuzuwenden und die Frau zu missionieren. Und ich habe das gut verstanden. Ich hatte auch einen Sog irgendwie weg von diesem Problem. Aber ich blieb dran, weil ich mich erinnerte, wie der Herr gesprochen hatte im Park am Morgen und wie ich wusste, ein Wunder soll kommen und wie wir wirklich geführt worden zu diesem Mann. Und ich erzählte ihm von Wundern, von Heilungen, von das, was wir erlebt haben. Und er sagte zu mir etwas Erstaunliches. Er sagte, das ist mir nicht ganz neu. Er sagte, ich habe vor einigen Wochen, das war letztes Jahr im August, vor einigen Wochen im Fernsehen gesehen, Bericht über eine große Konferenz in Frankfurt. Und da wurden auf Kranke die Hände gelegt und da sind Menschen gesund geworden. Und er sagte zu mir, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt zu meiner Freundin, das möchte ich auch einmal erleben. Und ich wusste, dass ich wusste, Gott übernatürlich hat zu dieser Person uns hingebracht. Und ich erzählte ihm von Heilung und ermutigte ihn, sage, ich glaube, wenn wir beten, dass die Kraft Gottes kommt und dass sie angerührt werden. Und er war willig dann nach einer Weile, dass wir beteten. Wir setzten ihn an ein Fenster dorthin, da war so ein schmales Zimt, setzten ihn hin. Wir beteten mit ihm, legten die Hände auf und die Salbung des Heiligen Geistes kam. Und wir waren ganz kühn, aber nicht kühn, dass wir irgendwie uns was vorgenommen haben. Die Gegenwart Gottes war da. Und was tut man, wenn die Gegenwart Gottes da ist? Wir hoben die Hände mitten in der Fußgängerzone. Leute liefen vorbei in den Laden rein. Wir haben das alles ignoriert, weil so die Gegenwart Gottes uns berührt hatte. Wir legten die Hände auf und beteten, befahl dieser Hüfte zu funktionieren. Und ich fragte, was ist los? Was spürst du? Und er sagt, es wird total warm da drin. Und ich wurde so kühn, ich sage, das ist Gott, der dich jetzt heilt. Ich sage, komm hoch. Wir zogen ihn hoch und sagen, jetzt mach, was du nicht tun konntest. Und er machte eine Kniebeuge zwischen zwei Trabants. Er stand rechts und links, ein Trabant hielt sich fest und machte eine Kniebeuge. Und die sah wirklich etwa so aus. Nicht sehr ergreifend, aber er war ergriffen. Er kriegte kein Wort mehr raus und er war völlig stumm. Und dann stammelte er und stotterte und sagte, das konnte ich seit 17 Jahren nicht mehr. Und wir wurden mutig und sagten, mach noch eine. Und dann ließ er den Trabanz los und dann machte er seine Kniebeugen. Und er beugte sein Bein, was er seit 17 Jahren nicht mehr tun konnte. Und wir beteten für sein Bein auch noch. Er hatte ein offenes Bein, eine Wunde, die nässte und irgendwie nicht zuheilte. Und das war ihm im Krankenhaus passiert. In der Zeit, als er operiert wurde, seit 17 Jahren, wir legten Hände auf diesen Verband, befahlen, dass es zuwächst und dass neue Haut darüber wächst. Und erst vor wenigen Monaten habe ich erfahren, dass am nächsten oder übernächsten Tag, als der Verband abgenommen wurde, diese Wunde, die 17 Jahre offen war, zugeheilt war, total zugeheilt war. Dieser Mann auf der Straße, der uns seit 15 Minuten kannte, fiel uns um den Hals. Und bedankte sich und wir sagen, nein, das ist nicht von uns. Jesus hat das getan. Bedanken sich bei Jesus. Und dieser Stockheide steht auf der Straße und sagt, danke Jesus. Und dann hat er und seine Freundin und die beiden Jungs haben ihr Leben dort auf der Straße Jesus gegeben. Durch ein einziges Wunder. Ich weiß, wir würden heute noch im Restaurant mit denen sitzen und über Jesus und über die Ewigkeit und über alles Mögliche diskutieren. Und wir wären nicht weitergekommen. Aber ein einziges Wunder hat diesen Mann berührt und überzeugt von der Realität Gottes. Und sie leben mit Jesus, haben Jesus im Herzen und sie freuen sich einfach, ein neues Leben gefunden zu haben. Und der Heilige Geist möchte solche Dinge noch viel mehr durch dich und durch mich tun. Er wartet darauf, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Und ihr Lieben, das ist das Schöne. Wir können lernen, ihm zu vertrauen. Wir müssen nicht sagen, oh, es ist so schwer und ich bin so voller Misstrauen und Vorsicht. Ich kann das gar nicht. Wir können lernen, ihm zu vertrauen. Wir können lernen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und er ist so begeistert, wenn er uns willig findet und er wird anfangen, durch uns zu wirken. Und sei es nur aus dem Grunde, weil die anderen immer noch feige sind. Er wird dich gebrauchen, weil er händeringend Menschen sucht, die sich ihm ausliefern. Halleluja. Halleluja.